Also, willkommen zur Präsentation von Lisa Rehn. Lia Rehn, tut mir leid. Das ist ihr dritter Auftritt auf einem CCC-Event und genau, der erste war Vortrag über Koffein, was uns alle antreibt als Programmierer oder zumindest die meisten von uns. Und im zweiten Vortrag in 2023 ging es dann über Eigenheiten von Datentypen, wie zum Beispiel Date Overflows. Und heute kommen wir zu REST Services in der Cloud.
Ja, vielen herzlichen Dank für das Intro. Wir reden heute ein bisschen über REST, weil ich gerne Dinge erkläre. Wie wir schon gehört haben, ich erkläre Dinge gerne über Koffein, weil ich selbst so ein Koffeinproblem habe. Ich erkläre gerne Dinge über Overflows, weil ich es interessant finde, wie Software funktioniert. Und was ich vor allem gerne mache, ist Dinge halbwegs einstiegsfreundlich zu erklären. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, wie wär's denn mal mit Webservices und REST? Und deshalb sind wir hier. Auf jeden Fall danke, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, ich hätte vielleicht keinen Vortrag ankündigen sollen, in dem ohne Sonnenschein steht, weil das tatsächlich die erste GPN ist, die ich kenne, bei der es regnet. Sorry, wenn ich das war. Wolken sind auch da, also Cloud haben wir auch, aber die Seife auf den Klos funktioniert erstaunlich gut. Wir werden hier ein bisschen Wortwitze machen. Gehört dazu. Genau. Aber machen wir erstmal eine kurze Einführung, was wir heute so vorhaben und wer ich bin. Hi, ich bin Lea, ich bin hoffentlich auf der GPN 22 in 2024, sonst gibt es wieder weirde Zeitreise-Issues. Ich wohne in Regensburg und lebe dort quasi in meinem Zweitwohnzimmer der Binary Kitchen gelegentlich. Ich bin IT-lerin und your friendly neighborhood hacker. Das heißt, ich spiele gerne Dinge kaputt und ich mache auch was mit Security, sowohl in meiner Freizeit als auch beruflich. Ich bin gerade auch in der Forschung tätig, in meinem Informatikstudium. Und was diese Emojis hier sollen, ist im Grunde genommen, hallo, ich mag Open Source. Das ist ein GNU, das ist ein Pinguin und die dazugehörige Software mag ich und zwar sehr gerne. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was, ja, die Erklärung zu mir und meiner Person ist. Und das habe ich geliehen von einem Fellow Linux-Nerd, der das an sich auch von einer Fellow Linux-Nerdin geliehen hat. Genau. Aber erstmal, meine Motivation für diesen Vortrag ist, dass ich mich viel mit Software beschäftige, so als IT-lerin, sowohl Softwareentwicklung als auch in der Security, als auch damit, dass ich Software deploye und ein paar Systeme administriere. Insofern sind Web-Services für mich auch interessant. Da geht es so ein bisschen darum, mehr als nur statische Seiten im Internet zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im Grunde genommen wollen wir eine Funktionalität auf einem anderen Gerät als dem eigenen aufrufen, potenziell über das Internet. Warum potenziell über das Internet oder ja, was es einmal war, das kommt noch, weil wir ja auch ein bisschen über Historie reden, eigentlich sogar sehr viel. Und dementsprechend wollen wir Befehle in einem verteilten System ausführen und nicht nur lokal auf dem eigenen Gerät. Das heißt, wir schieben quasi unseren Rechenaufwand woanders hin, potenziell in die Cloud, Hauptsache irgendein anderes Gerät, was diesen Service für uns zur Verfügung stellt. Und ja, was mich auch so ein bisschen motiviert, ist der Austausch von diesen verarbeiteten Daten. Und ich habe es erwähnt, ich mache was mit Security. Dazu werden wir im besten Fall auch noch das ein oder andere Beispiel heute sehen. Und da gibt es klassische Probleme der Softwareentwicklung, der Sicherheitslücken und dass insbesondere ja, REST-APIs, wenn wir dann dazu kommen, sehr gesprächsfreudig, sehr ausreizbar und ja, irgendwo auch gefährlich sein können für die jeweiligen externen Systeme, auf die wir gegebenenfalls zugreifen können. Weil im Grunde genommen greifen wir auf eine Funktion auf einem anderen System zu. Wenn die unsicher implementiert ist, dann ist es nicht so schön für das andere System, vielleicht für uns. Genau, vielleicht noch ein paar Disclaimer am Anfang. Ich greife hier Punkte aus der historischen Entwicklung des Internets als Kommunikationsmedium auf, weil das primär ein Vortrag ist, der, wie ich schon sagte, beginner-friendly ist und dementsprechend einzelne Punkte übersichtsartig aufgreift. Also wir werden nirgendwo jetzt super tief reingehen und dementsprechend nehmen wir auch nur einzelne Punkte historischer Entwicklung. Das ganze Thema ist natürlich viel größer und weiter, und wenn euch spezifische Punkte interessieren, dann gibt es diese tolle Webseite media.ccc.de. Dort könnt ihr einfach eingeben, was ihr möchtet, und ihr findet einen Vortrag zu jedem beliebigen technischen Thema, und im besten Fall sind die auch sehr toll. Was auch noch relevant ist, wir stellen einzelne Punkte dar, die irgendwie damit zu tun haben, dass wir irgendwann mal bei REST rauskommen wollen, und Web-Services, das spiegelt natürlich auch nicht die Gesamtentwicklung dar. Ich habe wenig Erfahrung aus erster Hand, weil wir teilweise auch über Dinge sprechen, die in den 70ern groß geworden sind. Da war ich jetzt noch nicht dabei und habe auch noch nicht fröhlich Systeme administriert. Also wenn hier ein paar etwas ältere Personen sind, ihr habt das wahrscheinlich mehr miterlebt als ich. Und wenn ihr darüber berichten wollt, auch gerne im Nachgang des Vortrags, sehr gerne. Und dementsprechend greife ich auf historische Dokumentation zurück, die es ja zum Glück auch zu Genüge gibt. Und das, was ich tun werde, ist nicht unbedingt chronologisch korrekt. Wir springen ein kleines bisschen, einfach, ja, weil das thematisch so passender ist. Aber das seht ihr eh gleich. Und wie gesagt, ich bin keine Zeitzeugin. Insofern weiß ich auch vielleicht nicht so ganz, was chronologisch korrekt ist. Genau. Ich rede schon die ganze Zeit von chronologisch korrekt und keine Zeitzeugin. Wir reden ein bisschen erstmal über historische Internetnutzung im weitesten Sinne, und zwar auf Client-Seite. Das heißt, wir haben Internet früher. Ich habe hier ein Beispiel. Ich habe gesagt, ich komme aus Regensburg. Wir haben die Regensburger Busse. Diese Seite ist aktuell. Ich habe sie gefunden. Also das ist, wie Internet früher aussah, heute teilweise noch aussieht. Da steht auch Stand der Daten 11.05. Okay, ich habe viel zu früh angefangen, den Vortrag vorzubereiten, befürchte ich. Foto der Woche, Kalenderwoche 20. Genau. Also es ist eine aktuelle Seite im Vintage-Kleid quasi. Und tatsächlich ist diese Seite wahrscheinlich seit 20 Jahren so erreichbar, nur mit neuen Daten. Okay, mittlerweile hat sie wahrscheinlich HTTPS bekommen statt HTTP, but ja, who cares? Genau. Statische Webseiten, wie wir sie gerade gesehen haben, zeigen Inhalt statisch. Das ist basically der Name, das ist die Definition. Etwas ausführlicher, wir haben vorher definierte Dateien, hier entsprechend auch HTML und CSS gehabt. HTML, damit wir die Informationen auf der Seite haben, CSS, damit es irgendwie halbwegs schön aussieht. Also wir können uns mal kurz noch fragen, ist es halbwegs schön? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Genau, gegebenenfalls haben wir auch noch clientseitiges JavaScript, aber da ist auch ein Fragezeichen dahinter, weil wir noch darüber sprechen, wie statisch das dann im Endeffekt tatsächlich ist. Aber im Grunde genommen haben wir einen Webserver, auf dem Dateien liegen, auf dem Ressourcen liegen. Dort liegt das, was dann letztlich interpretiert wird, wie HTML und CSS. Ich habe hier mal noch so einen kleinen Resource-Tree mitgebracht, wie das aussehen könnte, sehr vereinfacht dargestellt. Wir haben eine Indexseite, wir haben noch irgendeine Seite, wir haben ein bisschen CSS, sowas wie Bootstrap, wobei Bootstrap wahrscheinlich schon ein bisschen zu modern ist. Und wir haben Bilder wie Katzenbilder. Genau, und die Kommunikation ist im Endeffekt so, dass wir einen Client haben, hier jetzt einen Webbrowser, der auf einem Endgerät von NutzerInnen läuft, und wir haben einen Webserver, das ist ein externes System, das hostet Dateien, die können wir abrufen, und so funktioniert die Kommunikation sehr vereinfacht gesprochen. Im Grunde genommen schickt der Client dann irgendwann eine Anfrage zu der Datei cat.jpg, also tatsächlich Katzenbilder und nicht das Kommandozeilenprogramm, muss man ja auch dazu sagen. Und der Server antwortet dann mit der entsprechenden Datei, alle sind glücklich. Der Client interpretiert es, was zum Beispiel HTML, CSS sein kann, oder hier Mediendateien wie Bilder, und dann haben wir süße Katzenbilder. Man könnte meinen, so weit, so gut. So funktioniert das Internet, wir haben Katzenbilder, alles ist gut. Aber man sieht, wir haben noch ein paar Slides vor uns, dementsprechend ist das Internet hier noch nicht fertig. Genau. Statische Webseiten, simpler Abruf von Dateien, wie wir gerade hatten, oder vielleicht auch nicht. Es gibt dann ein Konzept, was sich dynamisches HTML nennt, auch historisch gewachsen der Begriff. Das heißt, wir haben zumindest ein bisschen Interaktion und Reaktionen auf Ereignisse ausgelöst durch einen Client. Das kann zum Beispiel ein Mausklick sein aus einem Dropdown-Menü. Alles, wofür man quasi keinen Server hinten dran braucht, der noch irgendwas machen kann. Das heißt, wir können einfach irgendwo draufklicken, es passiert was, aber es passiert quasi nur bei uns und es ändert sich was für uns in der Anzeige. Ein Beispiel wäre, was wir vielleicht alle kennen, wir sind auf irgendeiner Webseite und es schlägt sehr viel Weiß entgegen, unsere Augen brennen, weil es so weiß ist und dann möchten wir auf einen Dark Mode wechseln. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, die uns da tatsächlich weiterhilft, weil es dann auch eine entsprechende Reaktion auf eine Nutzereingabe ist. Und das ist an sich nicht durch HTML abbildbar, also reines HTML kann diese Reaktion von sich aus nicht mit diesem dynamischen Wechsel. Da gibt es eine Lösung. Ich hatte eben zumindest schon das angedeutet, was in die Richtung geht. Und zwar, hallo JavaScript. So. JavaScript ist eine Skriptsprache. Die sagt uns hier Hallo Gulasch in einem Alert-Fenster. Ich verspreche, ich habe kein Cross-Site-Scripting irgendwo ausgeführt, sondern einfach nur ein bisschen JavaScript vorgeschlagen. Irgendwas hat Sun damit zu tun, also hier zum ersten Mal. Damit meine ich allerdings nicht die Boulevardzeitung aus UK. Damit haben, glaube ich, unsere Freundinnen auf dem EMF gerade Spaß. Sondern ich meine Sun Microsystems, hier auch entsprechend verpixelt im Logo dargestellt. Also das ist Absicht, das gehört zum Vortrag dazu. Genau, und deshalb reden wir jetzt so ein kleines bisschen über JavaScript, weil das eine Skriptsprache ist, die uns diese dynamische Interaktion erlaubt. Es sind übrigens auch potenziell auch andere Skriptsprachen möglich. Es gibt zum Beispiel JScript von Microsoft, das ist nicht so frei wie JavaScript unter einer BSD-Lizenz. Aber erstmal, das hat 1995 unter dem Namen LiveScript gestartet mit dem Netscape Navigator. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle, was zur Hölle ist der Netscape Navigator. Das war mal der ehemals populärste Webbrowser der Welt. Sind hier Leute, die den genutzt haben? Bitte mal kurz Hand heben. Ah ja, wundervoll. Sehr schön. Genau. Und ja, die Idee hinter JavaScript ist einfach, beziehungsweise client-seitigen JavaScript ist einfach, Instanzen ein bisschen schlauer zu machen. Das war jetzt auch entsprechend aus einer kleinen Referenz dazu. Hier sind wir übrigens auch wieder bei Sun Microsystems, die damit kooperiert haben. Die wollten nämlich Java-Applets. Wer weiß, was Java-Applets sind? Okay. Warum seid ihr hier in diesem Vortrag, wenn ihr das alles wisst? Okay, ich hoffe, das funktioniert. Gut, Java-Applets sind diese kleinen nervigen Java-Anwendungen, bei denen man wegrennen sollte, wenn man sie heutzutage sieht, weil sie ein bisschen out of date sind. Ich hatte selbst in meinem Studium noch die Ehre, dem über den Weg zu laufen. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Aber ja, ich sehe da vorne schon verwirrte Blicke von Personen, die das wahrscheinlich ähnlich in ihrem Studium haben. Genau. Ist immer noch so. Okay, ist immer noch so, habe ich gerade gehört. Das ist schade, so viel zum aktuellen Studiengang in topmodernen Technologien. Genau, und das Zitat, wo ich das her habe, das ist quasi eine gute Nachtlektüre zu JavaScript. Das Ding ist, man könnte wahrscheinlich 1, 2, 3 oder 20 Vorträge zu JavaScript machen. Das habe ich tatsächlich mal geschaut, auf MediaCCC sind da super viele. Also wenn euch das Thema weiter interessiert, das euer Punkt. Deshalb gibt es hier nur die Historie ganz kurz. Genau, aber wir wollen nicht nur über JavaScript reden, weil wir möchten ja irgendwie weiterkommen und irgendwann zu unseren Webservices kommen. Und deshalb reden wir ein bisschen über historische Client-Server-Architekturen. Das ist, wie gesagt, über die statische Auslieferung von Dateien hinaus, weil diesmal wollen wir wirklich irgendeine Art von Interaktion, Kommunikation, nicht nur Dinge abrufen und anschauen. Wir wollen nämlich Dienste, Programme oder Funktionalität für Clients zur Verfügung stellen durch einen Server, was eben über simple Dateien hinausgeht, sondern entsprechend Funktionalität abrufen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wir wechseln hier so ein kleines bisschen die Perspektive. Unser Punkt ist nicht mehr zwingend, dass wir einen Webbrowser haben und einen Server. Es ist auch okay, wenn wir irgendwelche Programme haben, die irgendwas von einem anderen extern gehosteten Programm haben möchten. Genau, wie ich schon sagte, über diese simple Nutzung geht es dann entsprechend hinaus. Genau, also die generelle Idee, dass Systeme miteinander kommunizieren oder Programme miteinander kommunizieren oder Prozesse auf Betriebssystemen miteinander kommunizieren, gibt es schon länger. Das ist dann entsprechend eine Interprozesskommunikation, die kann Probleme mit sich bringen, weil ganz basic gesprochen kann man das machen, indem man zum Beispiel Speicher teilt, das heißt tatsächlich der Speicher auf einem, exakt einem Gerät wird geteilt, damit alle Programme darauf zugreifen können. Das kann ein paar Probleme mit sich bringen, wenn beispielsweise mehrere Programme gleichzeitig auf einen Speicherbereich zugreifen, da was ändern wollen, nicht so gut. Oder was halt auch möglich ist, ist das Übermitteln der notwendigen Informationen entsprechend mit Aufruf der Funktion, da muss sich niemand mehr direkt einen Speicher teilen. Und dementsprechend gibt es den Remote Procedure Call als Idee. Das ist im Grunde genommen Funktionsaufruf wie gehabt. Das ist mir eigentlich egal, ob die Funktion bei mir lokal liegt oder woanders. Also das andere System könnt ihr euch aussuchen, Nordpol, solange da Internet ist. Ich meine, wir schicken mittlerweile auch mehr oder weniger regelmäßig irgendwelche Mars Rover auf andere Planeten oder Linux-Systeme ins Weltall. Also das ist noch nicht mal auf den Planeten Erde beschränkt. Kann man prinzipiell überall ausführen. Zur zeitlichen Einordnung des Ganzen, wir sind mittlerweile in den 70ern angekommen mit RFC 707. Da wurde dieser Remote Procedure Call, mit dem wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen, erstmals genauer definiert. Ich würde vielleicht auch jemanden bitten, wenn jemand müde ist oder ja, sich ein bisschen gelangweilt fühlt, zählt einfach gerne demnächst mit, wie oft ich RFC statt RPC sage oder RPC statt RFC. Das wird gleich vielleicht passieren. Genau. Das ist, wie hier schon steht, ein High-Level-Framework für Network-Based Resource Sharing. Also nicht nur was in dem, was wir heutzutage Internet nennen, abgeht. Das geht eigentlich in jedem möglichen Netzwerk. Hauptsache, es sind irgendwie Systeme verteilt. Es geht auch auf demselben System, dass ich quasi einen Remote Procedure Call bei mir lokal aufrufe, wenn ich das möchte. Ist ein bisschen, ja, doppelt gemoppelt, nennen wir es mal so. Vielleicht noch ganz kurz zu RFCs. Und zur Einordnung, das steht für Request for Comments. Da geht es im Grunde genommen um die Organisation und technische Spezifikation zu allem, was das Internet herz begehrt. Damals, als das Internet noch nicht das Internet war, sondern das ARPANET, hat es auch schon existiert. Wie gesagt, 70er sind entsprechend weit, entsprechend auch für Boomer. Und tatsächlich stehen diese Dokumente zur Diskussion. Also die Idee ist gewesen, hey, ich habe hier eine Idee für einen Standard oder ein entsprechendes Protokoll. Ich nehme das und stelle es zur Diskussion und update es. Dementsprechend passiert es auch, dass RFCs deprecated werden oder ersetzt werden oder irgendwann einfach hinfällig werden. Genau. ARPANET ist im Grunde genommen das Advanced Research Projects Agency Network und ist das, was das Internet heute ist. Beispiele für RFCs sind zum Beispiel, musste ich jetzt leider 42 nehmen, das ist der Message Data Type, da geht es im Grunde genommen darum, wie viele Bit für einen Datentyp reserviert werden. Oder Telnet, mit Telnet werden wir heute auch noch ein bisschen, beziehungsweise vielleicht werden wir auch mit Telnet sprechen oder über Telnet, wenn jemand mit mir eine Telnet-Kommunikation starten möchte, wenn ich einen entsprechenden Port expose. Da geht es im Grunde genommen auch um Datenaustausch, der textbasiert ist, aber dadurch, dass es relativ frei ist, ist es möglich, da alle möglichen Protokolle zu verwenden, wie SMTP oder HTTP, aber das können wir noch. Auch ein Beispiel RFC ist der mit dem Netiquette-Guidelines, das ist quasi die alte Ausdrucksweise für Be Excellent to Each Other. Ansonsten gibt es natürlich auch noch so wichtige RFCs wie für das Hypertext CoffeePot Control Protocol, weil wir natürlich alle möchten, dass unser Kaffee richtig gebraut wird und unsere Kaffeemaschine richtig funktioniert. Dementsprechend gibt es auch einige April-Scherze in den RFCs. So, aber kommen wir mal zurück zu RPC im RFC. Und zwar geht es da entsprechend um das Teilen von Ressourcen in verteilten Systemen und Netzwerken. Und da haben wir einfach ein paar Anforderungen definiert. Also das ist jetzt viel Text, aber im Grunde genommen geht es einfach nur darum, Funktionen sollen sinnvoll aussehen. Das heißt, wir haben benannte Remote-Funktionen, die einen sinnvollen Output liefern, eine gewisse Parameteranzahl haben, Typen, Rückgabetypen, weitere Methoden aufrufen können, können auch leere Rückgabetypen haben, das reduziert ein bisschen den Netzwerkverkehr. Und damit das alles entsprechend einer gewissen Definition folgt, gibt es da auch eine Schnittstellenbeschreibung. Also die dazugehörige Sprache heißt Interface Definition Language. Genau, und die Idee ist quasi, Remote-Aufrufe von Funktionen sind teuer, weil wir potenziell auch mehrere Programmflüsse und Prozesse haben, auf die wir warten müssen, die erstmal über Netzwerk raus müssen. Wie gesagt, das kommt alles aus einer Zeit, in der Bandbreite jetzt noch nicht so das Ding war, sondern eher ja, die Bits einzeln aus der Leitung geflossen sind, wie wir es heute nicht mehr haben zum Glück. Genau, und wie gesagt, auch hier war es schon so, dass wir Kontrolle an einen externen Dienst übertragen. Ich habe hier eine kurze Beispielimplementierung mitgebracht. Das ist quasi die RPC-Implementierung nach, so die erste wirklich produktive. Da geht es ein bisschen darum, dass wir eine Caller-Maschine haben und eine Callee-Maschine. Es ist ein bisschen klobig, das Protokoll, insbesondere aus heutiger Perspektive. Wir haben einen User, der einen Local Call macht, das wird in einen sogenannten Stub gepackt, damit es in dem entsprechenden Format entspricht, wird dann die RPC-Runtime übergeben. Das schickt es nochmal raus, damit die Callee-Maschine, also quasi der Server, das entsprechend auspacken kann, mit dem ausgepackten und verarbeitbaren Format weitermachen kann, die Funktion ausführen kann, das Resultat dann wieder weitergeben kann, dass es entsprechend in das RPC-Protokoll gepackt wird, in der definierten Interface Definition Language, wie es vorher definiert wurde. Das wird dann wieder rausgeschickt und an der anderen Seite wieder ausgepackt. Und im besten Fall wartet der User dann darauf, was passiert. Hier ist die Implementierung anhand von Xerox Courier. Das ist das mit diesen Druckern. Dann kommen wir wieder zu Sun, unseren Freunden. Und ja, auch wenn draußen gerade keine Sun ist, die haben auch was mit RPC gemacht, nämlich ONC-RPC. Es werden heute noch ein paar Abkürzungen kommen, falls ihr also demnächst irgendeine Art von Memory spielen wollt. Das Nerd-Memory der Abkürzung wäre so eine Idee. Das steht für Open Network Computing Remote Procedure Call. What the fuck? Im Grunde genommen ist es für Network File System verwendet worden. Also wir wollen Dateien in einem Netzwerk austauschen oder in verteilten Systemen und Remote soll sich wie lokal anführen. Also für uns soll es eigentlich keinen Unterschied machen, ob irgendwas Remote oder lokal gehostet ist. Das war insbesondere wichtig für Unix-UIDE-Systeme und ist in C programmiert. Falls ihr ein bisschen RFC-Bingo spielen wollt, es gibt ein paar Spezifizierungen von diesem Standard, der immer mal wieder geupdatet wurde, Neuerungen kamen hinzu etc. pp. Man sieht hier auch, das war noch bis 2009, das müsste auch die aktuelle Version sein. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen, dann können wir das auch nochmal mit Authentifizierung machen. Da gibt es nämlich auch so ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte, weil wir können uns jetzt vielleicht alle denken, Authentifizierung, was ist los? Wir haben nämlich an der Stelle nämlich noch gar nicht so wirklich über Sicherheit gesprochen, wenn wir irgendwo eine externe Funktion aufrufen. Ich könnte einfach hingehen und sagen, hallo Maschine, extern, tu, was ich sage. Und das ist vielleicht nicht so super, weil ich vielleicht nicht als externe Maschine Anfragen von einem aus dem Internet annehmen möchte und durchführen möchte. Aber erstmal die Basics. Authentifizierung, das ist quasi die Verifizierung gegenüber einer Entität. Dass ich bin zum Beispiel, also ich musste mich jetzt nicht als Lea authentifizieren, ich bin einfach hier hingegangen und ich habe gesagt, ich bin Speakerin, war offenbar überzeugend genug, dass ich jetzt authentifiziert bin und hier auf der Bühne stehe. Aber dasselbe kann man natürlich auch für RPC machen. Es gab 10 Jahre lang keine so wirkliche Spezifikation, wenn wir uns die RFCs anschauen, aber es war natürlich schon irgendwie Teil von den entsprechenden RFCs. Die einfachste Lösung ist tatsächlich gar nicht authentifizieren, Neuauthentication, alles kann alles nutzen. Das ging auch noch eine Weile lang, als das Internet vielleicht jetzt noch nicht so das Ding war, wo jeder von uns drauf zugreifen konnte, wenn er in die Hosentasche gegriffen hat oder genug Ressourcen hatte, irgendeinen Angriff durchzuführen oder wo Bits, die aus der Leitung fallen, halt noch unglaublich teuer waren. Dann ist es aber auch möglich, den Maschinennamen, die UID und die GID zu übergeben, um sich zu authentifizieren. Also im Grunde genommen sage ich, hallo, ich bin Maschine XY, mein User hat diese User-ID und diese Group-ID und damit kann ich das ausführen. Das ist ein bisschen leicht zu faken, weil ich im Grunde genommen alles eingeben kann. Man kann auch den Data Encryption Standard verwenden, der ist allerdings selbst ein bisschen buggy, weil es da zumindest schon, seit es den gab, theoretische Beschreibungen von Brute-Force-Angriffen gab. Über die 90er hinweg gab es auch Beispiele, dass es tatsächlich möglich ist. Also wenn euch der heutzutage über den Weg läuft, auch im Produktivsystem, lauft bitte weg oder nehmt den Geräten sämtliches Internet weg, was sie haben könnten. Dementsprechend unsicher. So. Und entsprechend empfiehlt der RFC 1831, bitte verwendet Neuauthentication oder sichert euer System sonst wie ab. Have fun. Genau. Deshalb entsprechend Selbstbedenken und es gibt dann natürlich noch weitere Konzepte oder Ideen, wie Kommunikation in verteilten Systemen funktionieren, was auf RPC beruht oder im Grunde genommen auch einfach nur RPC ist. Hier haben wir Kaffee, weil wir haben Java und die Remote Method Invocation. Entsprechend gibt es auch noch was mit Schlangen. Es ist nicht Python, sondern Cobra. Common Object Request Broker Architecture in den 90ern. Dann haben wir noch RFC, damit die Verwirrung komplett ist. Das ist nämlich der Remote Function Call, also RFC for RFC. Verdanken können wir das nämlich SAP, wie so viele andere IT-Probleme. Genau, und dann haben wir noch so tolle Dinge, dass wir entsprechende Datenformate dabei haben, wie XML-RPC, da geht es auch gleich noch ein bisschen drum. Hier kommt dann die angekündigte Seife oder auch nicht angekündigte Seife. Ich habe ja eigentlich geschrieben ohne, aber es war Clickbait. Und JSON-RPC gibt es auch noch. Und dann gibt es tatsächlich noch was halbwegs Modernes, also nicht nur halbwegs, sondern ziemlich. Wenn man heutzutage RPC machen will, dann gibt es gRPC. Das ist quasi die Wolke statt dem Sonnenschein, also wahrscheinlich das, was gerade draußen passiert. Hoffentlich hat es aufgehört zu regnen. Das ist die moderne Art von RPC, hat Google entwickelt, ist relativ neu, also 2016 neu im Vergleich zu dem, was wir sonst so machen. Und der große Augenmerk ist hier entsprechend auf der Cloud-Nutzbarkeit. Also Cloud-Nutzbarkeit sind eigentlich die nutzbaren Ressourcen anderer Entitäten. Wir müssen uns keine Sorgen mehr um unsere eigene Infrastruktur und unser eigenes Blech im Keller machen. Im Grunde genommen geht es da entsprechend darum, in der Cloud zu nutzen und zwischen Services selbst. Ihr könnt euch eine Sprache aussuchen, die ihr möchtet. Also C, Java, Python. Es gibt eine Schnittstellenbeschreibungssprache, ähnlich der Interface Definition Language, nämlich die Protocol Buffers. Könnt ihr einfach nehmen, loslegen, wenn ihr Bock auf RPC habt. Unterstützt auch aktuelle Authentifizierungsmethoden, also Let's Go quasi. Also Go könnt ihr tatsächlich auch verwenden. Genau. Dann wechseln wir mal aus der Historie in aktuellere Architekturen und Webservices. Die Folie ist eigentlich auch Clickbait, weil wir jetzt einfach nur nach der Jahrtausendwende sind, also more or less aktuell. Die Idee ist eigentlich eine serviceorientierte Architektur. Eine serviceorientierte Architektur ist die Idee oder die Alternative zu Anwendungen und Systemen, die alles können müssen. Das wäre zum Beispiel der klassische Monolith. Die Monolith-Entwicklung, eine Software, die alles kann, führt tendenziell auch zu Problemen. Das sind gekapselte Systeme mit entsprechender eigener Funktionalität, weil ein Service ist eigentlich nur die Bereitstellung einer einzelnen Funktionalität oder eines Geschäftsprozesses, wenn man es hart definieren will. Das muss nicht notwendigerweise technisch sein, also es soll sogar gar nicht technisch sein, sondern es ist eine definierte Aufgabe. Für die Unix-Fans unter uns, zumindest von der Idee her, make each program do one thing well, ist im Grunde genommen ein bisschen das nur auf Geschäftsprozesse gemappt. Und man hat auch eine Interoperabilität zwischen den Services, weil ich möchte natürlich, dass meine Services miteinander reden können, weil das ist ja Idee, wenn ich die auseinanderziehe, dann sollen die ja trotzdem noch kommunizieren können. Und wir haben eine einheitliche Kommunikationsdefinition, weil wir möchten unabhängig von der Implementierung sein. Das hat auch den großen Vorteil, wir können einfach dasselbe für das Frontend und die weitere Maschinenkommunikation verwenden. Also wir brauchen da keine wirklich separaten Implementierungen. Wir sollten nur vielleicht ein bisschen aufpassen, weil wenn wir auf alles zugreifen können im Frontend, dann kann jeder auf alles zugreifen, auch als Maschine. Das wird noch wichtig. Genau. Und die Ausprägung Webservices ist quasi, dass wir diese Schnittstelle, also das ist quasi die technische Umsetzung von Services als Webservice. So. Und die erste Idee ist da quasi Seife, basically. Und WSDL. Das steht im Grunde genommen für Simple Object Access Protocol. Da geht es darum, dass wir Daten zwischen Webservices austauschen können. Potenziell geht es mit XML, das ist ein Datenformat, sprechen wir auch noch drüber, über HTTP, aber SMTP ist auch möglich. Eigentlich könnt ihr da jedes Protokoll nehmen, das ihr möchtet. Solange ja, das irgendwie unterstützt wird. Ich habe eben XML-RPC erwähnt als historischen Vorgänger. Da sind wir wieder vor der Jahrtausendwende und die Kommunikation ist hier mit RPC möglich. Also das müssen wir nicht ganz loswerden, wenn wir es nicht wollen. Wir können es einfach weiterverwenden. Und damit wir da ähnlich wie zu der Interface Definition Language überhaupt wissen, was wir tun, haben wir eine Beschreibungssprache, die Web Service Description Language. Und das ist eigentlich nichts anderes als besonderes XML. Also tatsächlich habe ich die Interface Definition Languages nicht selbst auf den Slides drauf gehabt, weil klobig und kompliziert, XML ist auch ein bisschen klobig und kompliziert, aber nicht ganz so schlimm. Genau, wenn ihr euch jetzt alle fragt, was zur Hölle geht hier los, was ist XML, was ist SMTP, was passiert, wir gehen da kurz rein und entwirren das etwas. Genau. Beginnen wir mal bei XML. Das soll sowohl Menschen- als auch maschinenlesbar sein und strukturiert uns im Grunde genommen Daten. Hier haben wir eine Postkarte. Wer hat heute schon Chaospost geschrieben? Schreibt mehr Chaospost, die freuen sich. Genau, und das geht quasi von GPN zu GPN. Ich bin Lea und ich schreibe der GPN-Orga und freue mich, dass dieses Event stattfindet. Bei der Chaospost kann man auch noch so ein paar Hints angeben, wo Menschen zu finden sind. Und das ja, ist hier quasi entsprechend angegeben. Das ist so XML als Idee. Und HTTP ist im Grunde genommen das, wo sich dann wieder so ein bisschen der Kreis schließt. Zur Auslieferung unserer statischen Webseiten hatten wir ja auch was und hier kann man natürlich auch wieder auf Basis von Dateien Dinge übermitteln und das geht unter anderem mit HTTP. Da haben wir ganz viele RFCs, weil ja, es ist dann doch ein Protokoll, was sehr häufig und für alles verwendet wird. Entsprechend auch ständig weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir da auch so tolle Dinge wie Verschlüsselung drin, das ist dieses tolle HTTPS. Und auch noch wichtig, das ist ein zustandsloses Protokoll. Das heißt, jede Anfrage und Kommunikation ist voneinander unabhängig. Das heißt, ich kann nicht einfach vom Protokolllevel von sich aus sagen, okay, ich habe dir eine Anfrage davor geschickt, bitte verwende die Daten, die ich dort geschickt habe, sondern wenn man so einen Mechanismus möchte, muss man sich halt selbst drum kümmern. Und das ist diese Zustandslosigkeit. Genau, hier habe ich noch einen tollen Tut gefunden, der eigentlich sehr genau definiert, was HTTP ist. Einfach alles im Internet damit verschicken und einfach jegliche Kommunikation über HTTP laufen lassen. Damit geht alles. Genau, ich habe jetzt noch so eine kleine Beispielkommunikation, wie das aussieht. Hier haben wir Netcat, also dieses nc-trollen.jetzt. Netcat ist quasi wie Telnet, nur mit, es hat Katzen im Namen, also besser. Nein, es ist einfach nur ein weiterer Client, der dasselbe Protokoll verwendet. Und das ist im Grunde genommen einfach eine einfache HTTP-Beispielkommunikation auf trollen.jetzt. Also mit der HTTP-Version, einem Statuscode, dem Server dahinter. Wann das passiert ist, sieht man, dass ich da wahrscheinlich gerade ja, dachte, es wäre eine tolle Idee, den Topf vorzubereiten. Und ja, wir bekommen dann 301 zurück. Über Status Codes reden wir auch noch. Es ist entsprechend auch unterteilt in Head und Body von einem entsprechenden, von einer entsprechenden HTTP-Kommunikation. So, da gibt es auch so ein paar Methoden, also Daten erhalten wir mit einem Get-Request, Daten senden mit einem Post-Request, Daten updaten mit einem Update-Request und Daten löschen mit einem Delete-Request. Soweit so einfach, das ist die halbe Wahrheit. Es gibt noch ein paar mehr Methoden, aber das sind gerade die, die für uns wichtig sind. Es gibt dann auch noch HTTP-Status-Codes, die klassifizieren die jeweilige Antwort des Servers an den Client. Das ist ganz gut für die Clients, weil die müssen dann eigentlich nur in den Status-Code schauen, wenn sie bestimmte Dinge abfangen oder schon früher bearbeiten wollen. Alle mit einer 100 sind eigentlich so Anfrage in Bearbeitung oder weitere Informationen. Alles um die 200 kennt ihr sicherlich auch. 200 Erfolg, toll, alles gut. Also um die 300 ist ein Redirect, wird also woanders hingeschoben. 400 sind Client-Fehler, also Client hat irgendwie eine komische Anfrage gestellt, irgendwas stimmt nicht. Und 500 ist Serverfehler, dafür können wir nichts, da ist was anderes gerade kaputt. Genau, ich habe ein paar Status-Codes mitgebracht. Falls ihr demnächst Hacker Jeopardy oder World Wide Web Memory spielt, falls ihr da ein bisschen flexen wollt, was ihr alles könnt. Genau, 200 ist entsprechend okay. 204 kommt, wenn ja, es eigentlich keine wirkliche Antwort gibt, beziehungsweise kein Body. 301 hatten wir eben, Move Permanently, da gibt es dann auch eine Information, wohin es entsprechend gelandet ist. Genauso wie Found, das ist auch eine Weiterleitung an eine entsprechende Stelle. 400 ist ein Erholungsort, nämlich Bad Request. 401 ist doof, wenn man da parkt, da hat man sein Auto verloren, das ist nämlich not found. 418, sehr wichtig, für mich vielleicht nicht so ganz, weil ich bin eigentlich eher Kaffeetrinkerin. 418 ist I'm a Teapot, das ist auch so ein netter April-Scherz. Der Server kann leider nur Tee kochen und kann deshalb uns nicht weiterhelfen als Client. Dann haben wir 429. Das passiert vielleicht, wenn wir mal wieder ein Ticket für ein gut besuchtes Event klicken wollen. Das ist nämlich too many requests. Und da sagt der Webserver dann einfach, nee, sorry. 451 ist für Urheberrechtskram. Falls sich jemand noch daran erinnert, das war das Motto der GPN 19. War eine schöne GPN. 500 hat man vielleicht auch schon gesehen, das sagt im Grunde genommen Server irgendwie kaputt. 501 haben wir nicht implementiert. Oder 507, da hat wahrscheinlich wieder jemand ein Bild gegen den Server geworfen, der hat nämlich nicht mehr genug Storage. So als Beispiele. Also macht Spaß, sich da mal genauer mit zu beschäftigen. Genau, aber eigentlich waren wir ja noch bei den Web-Services und der jeweiligen Beschreibung. Da haben wir nämlich noch WSDL-Elemente als Beschreibungssprache für Hauptkommunikation. Da haben wir einfach nur, wie gesagt, fancy XML. Wir haben Types als Datentypendefinition innerhalb der jeweiligen Nachrichten. Wir haben die Message, die im Grunde genommen schreiben, was für Request und Response drinsteht. Ein Interface definiert dann die Operationen. Das Binding macht das Kommunikationsprotokoll und das alles zusammenfassend wird ein Service, das die entsprechenden Interfaces miteinander verbindet. Da haben wir auch ein Beispiel für eine SOAP-Nachricht mit entsprechendem Header und Body. Das ist ein Warning an eine URL, die wahrscheinlich so nicht existiert, hoffentlich. Das ist ein sehr wichtiges Warning, weil wenn die Mate leer ist, ist es schlecht. So, aber da fragen wir uns natürlich wieder, okay, das war jetzt irgendwie so ein bisschen kompliziert dafür, dass wir eigentlich nur ein paar Daten durch die Gegend schicken wollen. Geht es nicht irgendwie einfacher? Ja. Und zwar sagen wir gute Nacht zu SOAP, rest in peace. Und wir kommen zu dem, was eigentlich im Titel des Vortrags steht, nämlich Representational State Transfer. Hier geht es nämlich dann tatsächlich darum, einfach Daten durch die Gegend zu schicken und diese Daten zu verarbeiten und Ergebnisse von Datenverarbeitungen sinnvoll durch die Gegend zu schicken. Die Motivation ist eigentlich, dass wir eine Softwarearchitektur nah an den sowieso schon existierenden Kommunikationsstrukturen haben, namely HTTP. Wir haben hier auch wieder so kleine Serverarchitekturen. Hier sind wir auch wieder bei der Zustandslosigkeit, wie HTTP als Protokoll. Wir haben Caching implementiert, was ich eben sagte. Es ist nämlich so, dass wenn wir auf Daten von einer vorherigen Anfrage zurückgreifen müssen, müssen wir uns halt selbst drum kümmern und die cachen. Wir wollen auch einheitliche Schnittstellen verwenden. Also es geht hier schon sehr in Richtung HTTP. Und was wir auch Cooles machen können, ist, dass wir mehrschichtige Systeme mit einer Kommunikation nach außen haben können. Die Idee ist hier quasi, dass wenn wir eine Software bauen, alle Teile dieser Software irgendwie über einen bestimmten Service Daten weiterreichen können, die irgendwie in diesem System anfallen. Also nach außen sieht es aus wie ein großes System, aber innen kann es ein mehrschichtiges System mit vielen Komponenten sein. Potenziell ist es auch mehr oder weniger alt, nämlich gibt es eigentlich schon seit den 2000ern. Genau. Und eigentlich sind wir wieder bei HTTP mehr oder weniger angekommen, weil die Datenhaltung in diesen Systemen entsprechend mit Create, Read, Update, Delete funktioniert. So was Ähnliches hatten wir gerade eben. Diese HTTP-Methoden, die wir eben hatten, sind eigentlich so ein bisschen Inspiration für REST. Also wir greifen auf eine URL zu in Kombination mit einem Post-Request, da createn wir Dinge. Get für Read, Put für Update und Delete für Delete. Also im Grunde genommen haben wir da entsprechende Requests, die wir entsprechend abbilden können. Und das ist dann im Grunde genommen, warum REST so nah an den Kommunikationsstrukturen des Internets, die eh schon da sind, ist. Und das Coole ist jetzt auch, wenn wir damit APIs bauen, dann können wir uns auch unser Datenformat selbst aussuchen. Also wir sind eigentlich nicht darauf beschränkt, jetzt irgendwie sehr spezifisch XML oder JSON oder was auch immer durch die Gegend zu schicken. Wir können das quasi beliebig machen, solange es entsprechend definiert ist. Eine API, Application Programming Interface, Maschine-Maschine-Kommunikation, mein Service möchte automatisiert auf irgendwas von einem anderen Service zugreifen. Schnittstellenbeschreibungen können wir in sowas wie OpenAPI machen. Ist ein eigenständiges Projekt seit einer Weile. Und funktioniert einfach intuitiver als die vorherigen Beschreibungsdefinitionen, einfach weil es so nah an HTTP ist. Wie gesagt, ihr könnt euch auch aussuchen, welches Datenformat ihr verwendet. JSON, XML, YAML, Textdateien. Mag mir irgendwer ein weirdes Datenformat nennen? Das weirdeste Datenformat, das euch gerade einfällt?
TLV.
TLV, danke. Genau, funktioniert auch. Und hier ist ein Beispiel für einen Request. Angenommen, mich interessiert jetzt der Speiseplan der Gulaschküche, da kann ich einen GET-Request dahin schicken. Und ich hätte gerne irgendwie eine JSON-Antwort. Dann sagt die Gulaschküche bzw. mir der jeweilige Service und Host mir, cool, hier, heute gibt es Gulasch. Bei der Gulasch-Programmiernacht mit diesem Jahr und diesem Motto. Und aktuell gibt es Personen in einer Schlange. Das sind diese IDs, die zu den Personen gehören. Wahrscheinlich wird die Schlange länger sein. Aber so könnte man zum Beispiel eine Art Kommunikation darstellen, wenn man das möchte. Genau, für diese Open-API-Spezifikationen, da gibt es zum Beispiel auch so ein Beispiel, das nennt sich Pet Store, kann man sich mal anschauen. Und im Grunde genommen ist es halt wirklich so einfach, dass man einfach nur ein paar Methoden hat, Endpunkte für diese Methoden und da entsprechende Daten hinschicken oder empfangen kann, wenn man will. Das ist eigentlich schon ganz cool und einfach. Entsprechend könnt ihr das auch einfach testen, weil es einfach nur HTTP-Methoden sind. Das sind einfach nur ein paar Requests, die man da durch die Gegend werfen kann. Das gibt das Quick and Dirty Tool eurer Browser-Konsole. Ihr könnt natürlich auch einfach Curl verwenden. Das ist für Boomer oder für Leute, die auf ihrer Bash wohnen, wenn sie gerade nicht in der Binary Kitchen wohnen. Das bin nämlich ich. Man kann auch coolere Interfaces verwenden wie Postman oder Insomnia. Das haben halt einfach eine deutlich intuitivere UI und macht dementsprechend auch mehr Spaß. Wenn ihr eine IDE habt und zu viel Geld für JetBrains-Produkte zahlt, nehmt auch das, dann lohnt sich das wenigstens. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch irgendwie selbst anwenden, neben dem Testen, indem ihr einfach sagt, hey, ich habe ein Projekt gefunden oder ein System, das eine offene API anbietet. Was nun? Baut euer eigenen Kram darum, weil es gibt manchmal schwierige Webinterfaces oder unintuitive Frontends, wenn ihr darauf keinen Bock habt oder irgendwas automatisiert machen wollt. Ja, auf geht's. Kleine Bash-Skripte, eigene Webanwendungen, viel Spaß. Dann könnte man jetzt natürlich irgendwie meinen, war's das. Ente gut, alles gut. Naja, leider nicht so ganz. Wir haben nämlich noch so einen Punkt, der mir insbesondere im Bereich Sicherheit immer wieder begegnet oder auf die Füße fällt, und zwar How not to design REST APIs. Weil man kann die natürlich auch total unintended nutzen, wie zum Beispiel Katzen, die 3 Schüsseln haben und alle übereinander essen. Wir hatten nämlich eben auch schon das Problem mit Authentifizierung. Jede Anfrage ist nämlich unabhängig und steht für sich. Das heißt, wir müssen irgendwie Authentifizierungsinformationen da reinbekommen, die trotzdem über die Anfragen überleben. Beispielsweise, wenn man bestimmte Funktionen nur noch Authentifizierung nutzen möchte. Das ist je nach System sinnvoll. Man kann damit umgehen, indem man einen Post-Request mit den Credentials macht, einen Token für künftige Anfragen bekommt und mit diesem Token dann einfach künftige Anfragen stellt, oder man verwendet sowas wie API-Keys. Genau, und durch die Nähe zu HTTP gibt es auch die Möglichkeit, einfach das zu verwenden, was HTTP als Authentifizierung verwendet. Mögliche Sicherheitsprobleme sind da: wir können einfach vergessen, eine Authentifizierung einzubauen. In manchen Systemen ist es tatsächlich Absicht, dass da keine Authentifizierung drin ist. Dem sollte man sich dann allerdings bewusst sein. Im schlechtesten Fall haben wir irgendeine Art Vollzugriff auf irgendeine Datenbank. Bitte nicht machen. Oder unsichere Übertragung von Credentials, wenn wir HTTP statt HTTPS verwenden und wir dann eine Machine-in-the-Middle-Angriff haben können. Oder eben entsprechend als Teil der URL. Das ist vielleicht auch nicht so gut, wenn in Query-Parametern Nutzername und Passwort drinstehen können oder API-Keys. Oder wenn wir nur einen Token haben oder eine Art von Authentifizierung, aber dahinter keine Autorisierung stattfindet und wir, sobald wir irgendeine Art von Login-Credentials oder sonst was haben, einfach alles machen können. Ich habe was mitgebracht. Das ist im Grunde genommen mangels Rechte-Management. Und zwar haben wir eine API mit Buchungsdaten auf dem Endpoint Bookings und die Einschränkungen, welche Buchungsdaten angezeigt werden, gegenüber Query-Parameter mit sowas wie Ort, Datum. Also es geht um Carsharing und dementsprechend konnte man auch auf die Autos filtern, sowas in die Richtung. Diese API hat über diesen Endpunkt alle Buchungen aller Personen bzw. zugehöriger User-IDs in diesem angegebenen Zeitraum bereitgestellt. Also man sieht es vielleicht nicht so gut, aber das war im Grunde genommen das, was das Web-Frontend ausgespuckt bzw. worauf das intern zugegriffen hat. Man hat sich einfach für einen bestimmten Zeitpunkt um eine Buchung herum einfach alles ausgeben lassen, was um diese Buchung herum so mehr oder weniger existiert. Hier, also das ist schon gefixt, bei den User-IDs sind jetzt lauter Einsen. Als ich das gefunden habe, war es noch nicht gefixt. Dementsprechend ist man da auch an alle Buchungen und alle User-IDs gekommen in diesem entsprechenden Zeitraum mit dem entsprechenden Filter. Was vielleicht wichtig ist, Query-Parameter oder Frontend-Validierung sind halt nicht ausreichend als Authentifizierung, auch nicht als Login, weil dementsprechend kann da einfach jeder drauf zugreifen, der irgendwie ein Login hat, indem er sein automatisiertes Skript schreibt. Was ich dann auch noch gemacht habe, war ein Curl auf den Endpunkt und ich habe alle Query-Parameter weggelassen. Ja, ich habe alles bekommen. Alle Buchungen, die irgendwie in diesem System waren. Das war nicht so gut. Alles heißen Fakten und Zahlen so ein bisschen, dass ich Buchungsdaten hatte. Da waren jetzt keine direkten personenbezogenen Informationen dabei, außer diese User-ID. Das war so mehr oder weniger, ich glaube, es war ein UUID-String. Aber entsprechend Buchungsdaten mit Zeiten, das heißt, wann eine Buchung gestartet hat, wann sie geendet hat, Kosten dieser Buchung und Notizen. In den Notizen standen tolle Dinge drin, die dann irgendwie doch personenbezogen waren, wie Adressen, wo man jetzt hingefahren ist oder welchen Grund man für diese Fahrt hatte. Also mehr oder weniger personenbezogen, nur halt nicht direkt personenbezogen. Man konnte es entsprechend filtern. War eine ziemlich lange Datei und eine ziemlich große Datei mit 155 Megabyte an Buchungsdaten seit 2016 in diesem System. Ja, dann gibt es natürlich auch noch das Problem, dass es zu implementierende Endpunkte gibt, die aber trotzdem irgendwie im Netz hängen oder das Gegenteil davon, die sind Legacy. Prinzipiell sind die erreichbar, aber das eigentliche Programm oder das Frontend oder was auch immer, was wir verwenden, nutzt es nicht. Mehr oder weniger freundliche FinderInnen werden sie allerdings nutzen, wenn sie irgendwie mehr oder weniger offen hinter einer vielleicht auch unsicheren Authentifizierung hängen. Insbesondere auch in Kombination mit auskunftsfreudigen Endpunkten schwierig, also wenn Endpunkte mehr Daten bereitstellen als nötig, zum Beispiel alle Buchungsdaten. Und da gibt es natürlich die Gefahr der Information Disclosure und Einschränkung der Vertraulichkeit der Daten, insbesondere dann, wenn man es kombiniert. Hier gab es eine Funktion zur Berechnung der Kosten einer Buchung. Also ich hatte quasi einen Endpunkt, mit dem ich die Kosten einer Buchung basierend auf den User-IDs berechnen konnte. Also ich habe mir eine User-ID genommen, habe dann eine Buchung gebaut und habe mir dann an und diese Funktion hat mir dieser Endpunkt hat mir dann gesagt, okay, wir haben hier nun die Kosten für diese Buchung. Ja, es gab ein bisschen mehr. Es gab nämlich nicht nur die Kosten, sondern auch die Mailadressen des jeweiligen Nutzers mit der User-ID, den Namen, die Adresse, SEPA-Lastschriftinformationen, falls wir dann irgendwie doch nochmal in Zahlungsschwierigkeiten waren. Gingen gut zu raten mit den User-IDs, die wir davor aus dem auskunftsfreudigen Endpunkt gewonnen haben. Dementsprechend fröhliches ja, Durchenumerieren. Was natürlich nie jemand tun würde, weil es sind personenbezogene Daten. Und der letzte Login wurde auch noch gespeichert. Also falls wir die SEPA-Lastschriftinformationen nutzen wollen würden, können wir damit so ein bisschen abschätzen, wie auffällig das wäre, dass wir das waren. Genau. Und was auch noch so ein Ding ist, ist mangelnde Kapselung von den dahinterliegenden Systemen. Wir hatten das gerade eben, REST-APIs können für mehrschichtige Systeme verwendet werden und dementsprechend, wenn wir unsere Systeme intern nicht genug kapseln, dann kann sich das auch auf die API ausschlagen und Leute kommen an Daten, an die sie nicht kommen sollten. Beispielsweise ähnlich aufgebaute Anwendungen derselben Software, wenn die irgendwie im selben Stack laufen oder im selben ja, Konstrukt laufen, dann kann das passieren. Hier hatten wir noch das Ding, dass wir auf einen Locations-Endpunkt zugreifen konnten. Also dieser Carsharing-Anbieter macht das quasi für ja, mehrere KundInnen. Und da war es dann so, dass es diesen einen Kunden gab und da gab es ein Unternehmen als anderen Kunden. Und wenn man einfach nur den richtigen Kunden erraten hat, konnte man auch herausfinden, wo all deren Carsharing-Standorte stehen. Was jetzt vielleicht nicht per se hochvertrauliche Daten sind. Aber wenn ich zum Beispiel mit bestimmten Firmen auf meiner Webseite werbe und ich dann deren Namen sehr gut raten kann, dann kann ich herausfinden, wo die überall ihre Standorte haben und das vielleicht potenziell nicht so ganz wissen, dass diese Daten dann halt irgendwie für alle, die irgendwie eingeloggt sind, nutzbar oder ersichtbar sind. Genau. Insofern bitte Inputs bereinigen und bevor ihr Bilder in euren Präsentationen verwendet, bitte schauen, dass die richtig rum sind. Und generell, Input Validation ist da eine wichtige Sache, auch wenn ihr APIs programmiert oder verwendet. Vertraut niemandem und validiert Dinge. Also vertraut nicht eurem eigenen Frontend, weil das, was ich da gefunden habe, basiert im Grunde genommen darauf, dass Leute ihrem eigenen Frontend zu sehr vertraut haben und nicht so wirklich geschaut haben, okay, was können vielleicht andere Leute damit tun, wenn sie sich das genauer anschauen. Anfragen sind im Zweifelsfall von allen möglich, also allen, die irgendwie Internetzugriff haben. Wir sind nicht mehr in dem Zeitalter, in dem wir die Bits einzeln aus der Leitung ziehen müssen und in dem das auch nicht unglaublich teuer ist. Die können nett sein, die können aber auch weniger nett sein. Bitte hängt eure Datenbank nicht direkt an die API, also bitte nicht irgendwie die Möglichkeit lassen, direkt da reinzuschreiben, alles rauszuziehen etc. pp. Das ist natürlich überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung das geht. Wenn ihr Input Validation macht, dann müsst ihr das im Zweifelsfall auch nicht selbst machen. Ihr könnt auch Bibliotheken zur Validierung verwenden. Bitte updatet die auch regelmäßig, falls da irgendwelche Fehler auftauchen. Wenn ihr es selbst macht, dann testet das bitte ordentlich. Und ja, trust no one ist tatsächlich ernst gemeint, also auch nicht im eigenen Code von vor 3 Monaten. Wenn sich da an irgendwelchen Abhängigkeiten oder irgendeiner anderen Interaktion was ändert, dadurch die eine API plötzlich was reinkommt, was da nicht sein soll, dann kann es auch ohne entsprechende Validation ein entsprechender Fuck-up werden. Genau. Ansonsten, was auch noch passieren kann, wenn ihr eine API designt, sind datenhungrige Anfragen, die von extern kommen können, also häufiges Abfragen von Daten. Viele Anfragen werden eben too many requests. Man kann auch ein ungewolltes too many requests haben, wenn man entsprechend kein Rate Limit hat, also wenn man nicht irgendwie beschränkt, welche externe Entität wie stark auf etwas zugreifen darf. Und bitte beschränkt irgendwie die Ressourcen von externen Anfragen, sonst fressen die alle eure Ressourcen auf und das ist nicht schön. Kann man aber auch in die Cloud schieben, damit hier noch ein bisschen Cloud dabei ist. Genau. Dann wünsche ich an der Stelle Happy Hacking, sowohl was die Softwareentwicklung als auch das API-Hacken angeht. Und ja, also End of Files quasi, REST ist eine coole Sache, es ist relativ intuitiv, kann man gut und einfach nutzen. Der REST zu REST ist nicht schlimm, aber ein bisschen unintuitiver, kann man ausprobieren, insbesondere sowas wie gRPC ist dann irgendwie durchaus eine nette Sache und kann einem durchaus über den Weg laufen. Wenn man ja ein bisschen rumspielen möchte, eine coole Idee. Bitte interessiert euch für Security, wenn ihr etwas entwickelt. Das wäre mir ein Herzensanliegen, damit das Internet ein bisschen sicherer ist. Und wenn ihr testet, dann seid bitte nicht überrascht, wenn ihr plötzlich näher an Infrastruktur von anderen Personen seid, als ihr eigentlich geplant habt. Aber solange ihr da nicht irgendwie komische Dinge mit dem Hacker-Paragraph tut oder Authentifizierungen brecht, wenn ihr Passwörter brute-forced oder ähnliches, seid ihr da eigentlich, also keine Rechtsberatung natürlich, seid ihr da mehr oder weniger auf einer ja, etwas besseren Seite, außer ihr verwendet, was war es nochmal? Dieses Datenbanktool, wo man dann irgendwie auf Datenbanken zugreifen kann, wo es letztens auch einen Hacker-Paragraph frage. PHP MyAdmin, Dankeschön. Genau, einfach nicht verwenden oder euch nicht dabei erwischen lassen und wenn ihr Responsible Disclosure macht, vielleicht auch an den richtigen Stellen. Da gibt es aber auch, wie gesagt, eigene Vorträge zu. Genau, viel Spaß beim, also ich hoffe, das ist ein Gulasch-Emoji oder es kommt nah genug an ein Gulasch-Emoji ran. Viel Spaß beim Gulasch-Essen und ja, ich glaube, wir haben Zeit für wenige Fragen, außer, ja, ich glaube, wenige Fragen, aber sonst bin ich auch noch auf diesem Event hier und ja, Dankeschön. Slides werde ich noch hochladen.
Ja, gibt es irgendwelche Fragen?
Ja, du hast ja auch kurz am Anfang so eine historische Beleuchtung gemacht, so mit Remote Procedure Call und sowas. Und wir haben das teilweise auch mal in Vorlesungen gemacht und so. Es war aber unfassbar, ja, schlimm, muss ich einfach so sagen. Und ich frage mich aber, ob es im Gegensatz zum Beispiel zu REST oder sowas, ob es da noch legitime Gründe dafür gibt, das zu verwenden. Vielleicht auch semantische Gründe oder, keine Ahnung, historisch gewachsen oder sowas. Das ist natürlich ein Klassiker. Aber würdest du sagen, vielleicht, ich weiß jetzt nicht natürlich, ob du dich damit so gut auskennst, aber ob es irgendwelche Fälle gibt, wo das auf jeden Fall irgendwie überlegen ist, REST?
Also tatsächlich war es für mich ein bisschen so, dass ich auch im Studium ungewollt Kontakt mit RPC hatte. Es wurde dann besser, als ich gRPC kennengelernt habe, aber primär verwende ich halt auch eher was in Richtung REST. Ich hätte es jetzt vielleicht eher tatsächlich bei sowas gesehen, wo wirklich, also historisch kommt es ja insbesondere aus dem Bereich Dateiaustausch oder ähnliches. Oder wenn es halt da zum Beispiel irgendwie implementiert ist, dann kann man das da schon verwenden. Also so tief bin ich da selbst nicht drin, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Weitere Fragen? Nun, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir auch beenden.
Ja, danke schön auf jeden Fall, dass ihr hier wart und einen schönen GPN.